Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Mein Name ist Roman Zeller und bei uns zu Gast wie immer Leonard Fischer, der Investor. Lieber Lenny, was besprechen wir heute? Was ist das Hauptthema dieser Sendung? Worum drehen sich diese Woche die Schlagzeilen der Weltwirtschaft?
Naja, es ist mal wieder Zeit, über England zu sprechen, also United Kingdom, weil sie ja jetzt den nächsten Prime Minister-Wechsel haben. Und das ist seit dem Brexit dann schon, ich glaube jetzt der 7. Also das ist untypisch für England, dass die Italiener sich die Frage stellen, ob England noch, ob man noch langfristige politische Köpfe dort sehen kann. Das war ja früher mal andersrum. Und was da ein bisschen, was da an Diskussionen in unseren Medien dahinter steckt. Und wir hören ja mal die ganze Zeit, und es ging jetzt natürlich eine Woche wieder durch alle Zeitungen, das ist, weil England den Fehler gemacht hat, den Brexit zu machen. Mhm. Und darum ist die Wirtschaft schwächer und dem Land geht es ökonomisch schlechter, den Menschen geht es schlechter. Und das ist alles nur, weil sie diese unverschämte Frechheit besessen haben, die Europäische Union zu verlassen. Und das ist, halte ich für eine völlig falsche Betrachtungsweise. Zum einen deshalb, weil die Zahlen das gar nicht hergeben. Also das Wirtschaftswachstum in England in den letzten 10 Jahren, jetzt ungefähr 10 Jahre, 2016 war die Wahl, ist nicht toll, alles andere als toll. Es ist ungefähr der Durchschnitt der G7-Länder, wenn man Amerika rausnimmt, was als einziges Land überhaupt starke Wachstumszahlen aus den alten großen Wirtschaftsnationen hat. Es ist besseres Wachstum als in Deutschland und wir sind ja noch glückliches EU-Mitglied. Und es ist auch nicht schlechter als in Frankreich. Und Frankreich erkauft sich das bisschen mehr an Wirtschaftswachstum durch eine aus dem Ruder gelaufene Verschuldung. Also dieser Satz, England bezahlt für die EU. In der lustigsten Form habe ich ihn irgendwo gelesen, da hat irgendjemand gesagt, da muss ich wirklich lachen. England leidet, weil es sich mit dem Brexit von der Welt verabschiedet hat. Das ist ja nun völliger Unsinn. Die Idee des Brexits war ja eigentlich so das Gegenteil. Das Motto vieler Brexiteers damals war Goodbye Europe, welcome to the world. Die Idee, London und England zu einem noch stärkeren internationalen Dienstleistungszentrum auszubauen. Übrigens, das ist sogar gelungen. Der Dienstleistungssektor boomt. Mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, mehr Überschuss, Dienstleistungsüberschuss, Finanzdienstleistungen, Recht, PR, bis hin zur, weil wir ja gerade dabei sind, Fußball zu gucken, bis zur Premier League, die ein riesen Exportschlager ist, praktisch für England. Aber, also von daher, die ganzen Vorhersagen, dass der Brexit England in den Untergang führt, sind nicht eingetreten. Das Unglücklich ist aber auch, dass die andere Seite, und ich gehörte damals eher zu denen, die die Idee des Brexits gar nicht so schlecht fanden, konzidieren müssen, dass die Versprechungen auch nicht erfüllt worden sind. Mhm. Es ist tragischerweise eigentlich so, dass es ziemlich egal war, ob sie in der, man hat das Gefühl, ob sie in der EU geblieben werden oder nicht. Es ist, England leidet unter denselben Strukturproblemen, dem überbordenden Sozialstaat, den hohen Ansprüchen, fehlender eigener Innovation im Tech-Bereich, wie die anderen europäischen Länder eben auch, was eigentlich ein bisschen traurig ist. Ich glaube persönlich, dass Corona die Idee des Brexits zerstört hat, weil das hat England so viel Geld gekostet. Der Wachstumseinbruch in England ist auch stärker in Corona gewesen als im Durchschnitt der G7-Länder und hat sich auch nie wieder richtig davon erholt.
Was müsste man in England tun? Wo verortest du das Kernproblem, das gelöst werden müsste, um das Land wieder auf Vordermann zu bringen? Wo liegt quasi die Wurzel des Übels?
Naja, England hat eine absolut boomende Dienstleistungsbranche, besonders im sozusagen oberen Dienstleistungssegment. Eben Investmentbanker, Finanziers, Top-Anwälte, PR-Berater, teure Fußballspieler, keine Ahnung, was auch alles, bis hin zu teuren Privatschulen, womit sie wettbewerbsfähiger geworden sind. Das Problem in England ist, dass du nicht dieses Durchsickern des Wohlstandes in die breiteren Mittelschichten hast, insbesondere auch mit großen regionalen Unterschieden. Also London boomt und da sind die tollen Jobs und der Rest Englands kommt nicht richtig voran. Das war ja Boris Johnson großes Versprechen, als er die Wahl damals 2019, die Brexit-Wahl gewann. Und das ist ja 2020, diese ganzen Pläne sind ja alle untergegangen in den Corona-Kosten und es ist auch kein Geld mehr da. Es ist nicht ohne Grund, dass der Bürgermeister von Greater Manchester der neue Prime Minister wird, weil es gibt ein Bedürfnis in der englischen Gesellschaft, ein bisschen mehr Ausgleich zwischen diesem sozusagen reichen London und dem ärmeren Norden zu schaffen. Wie sie das machen wollen, Reindustrialisierung ist nicht die Antwort, das sieht man auch in Amerika. England ist eines der Hauptinvestment-Center der amerikanischen Tech-Industrie. Also sie kriegen auch Investitionen, es ist nicht, dass da nichts läuft, aber genauso wie Europa selber, also der Rest Europas, haben sie auch keine eigenen wirklich großen Marktspiele aufgebaut. Das ist ja alles aus Amerika, alles amerikanische Unternehmen. Und von daher, ich kann die Frage nicht richtig, ich könnte sie dir nicht mal beantworten. Wenn du in England bist, mit Engländern sprichst, es ist eine Unzufriedenheit. Es ist eine latente Unzufriedenheit, aber dieselbe spürst du, wenn du in Deutschland bist, du spürst sie, wenn du in Frankreich bist. Du spürst in all den großen europäischen Ökonomien eine gewisse Enttäuschung. Das Nachkriegsmodell löst sich auf. Der Sozialstaat verspricht mehr, als er halten kann. Das Wachstum ist zu gering, um ihn weiter zu finanzieren. Die Inflationsrate ist zwar nicht hoch, aber so hartnäckig, dass sie in das Realeinkommen, weil die Einkommen nicht deutlich genug steigen, greift. Und es entsteht eine immer größere Verteilungsungleichheit. Also wenn du im richtigen Job an der richtigen Stelle bist, verdienst du sehr viel Geld. Aber diese Unterschiede zwischen denen, die richtig viel Geld verdienen und den anderen, werden auch größer. Also das führt zu einem Unwohlsein. Das merkt, aber das ist eben, darum geht es mir, es ist kein Brexit-Resultat. England leidet unter derselben Malaise. Und man muss sagen, der Brexit hat nicht das erreicht, was die Anhänger versprochen haben. Er hat aber auch nie das gekostet, was die Gegner bis heute behaupten. Und in England kommt noch etwas hinzu. Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Die Elite Englands ist zerrissen bis heute. Die Anhänger der Europäischen Union haben den Menschen nie verziehen, dass sie sich gegen die Europäische Union in der Volksabstimmung entschieden haben. England hat nicht die Schweizer Tradition, dass man nach einer Volksabstimmung sich abklopft und irgendwie weitermacht, sondern ich möchte fast sagen, ein Teil der britischen Elite versucht, den Brexit zu unterminieren, auch schlecht zu reden. Und ein anderer Teil verteidigt ihn deshalb umso aggressiver. Und die Elite zieht seit Jahren nicht an einem Strang, was auch ein bisschen dazu führt, dass es diesen ganzen ständigen Wechsel dort in der politischen Führung gibt.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo, eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Gibt es eigentlich für dich ein Land in Europa, das am ehesten zum Nachahmen des Brexit prädestiniert wäre? Welches Land ist am ehesten drauf und dran, aus dieser EU, wie wir sie heute kennen und haben, auszutreten?
Niemand zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Dazu sind die Vorteile, muss man jetzt mal sagen, England war schon ein Sonderfall für die meisten Länder, viel zu groß. Zum einen, wenn du im Euro drin bist, bist du im Knast, da kommst du eh gar nicht mehr raus. Also das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Wenn du da raus willst, dann musst du, also dann riskierst du Leib und Leben. Und man muss der Europäischen Union schon auch eben lassen, dass sie mit den Investitionen in viele der, sagen wir mal, wirtschaftlich nicht so stark entwickelten Länder auch unheimlich viel beigetragen hat, ihren Teil beigetragen hat, dass Polen heute so eine dynamische Volkswirtschaft ist. Ich bin ja auch kein, weißt du, kein Gegner der Europäischen Union. Ich bin ein Gegner der Idee der Brüsseler Eliten, daraus einen Nationalstaat zu basteln. Und England mit seinem hochgradigen Dienstleistungssektor, der von Brüssel überreguliert wurde, hat ein natürliches Interesse gehabt, die EU zu verlassen, weil ein überregulierter, anspruchsvoller Finanz- und sonstiger Dienstleistungssektor, das passt gar nicht so gut zusammen.
Ich frage das nur vor dem Hintergrund. Ich hatte unlängst ein Gespräch mit Oswald Grübel, dem ehemaligen Chef der Bank UBS und Credit Suisse, und er hat gesagt, ein Dexit.
Ein alter Chef.
Ja, ein Dexit sei aus seiner Sicht unrealistisch, aber es würde ihn nicht überraschen, wenn in den nächsten Jahren zumindest die Debatte über einen Austritt vermehrt geführt werden würde. Wäre das
in Deutschland?
Ja.
Halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ja. Ich glaube, dass selbst diejenigen, die der Europäischen Union kritisch gegenüberstehen, in ihrer heutigen Form, also nennen wir es einfach mal Brüssel kritisch gegenüberstehen und nicht der Idee der Europäischen Wirtschaftsunion, wie sie mal ja genannt wurde, die wollen eigentlich eine Reform der EU mit weniger Zentralmacht, mehr Dezentralisierung, nicht ihre Abschaffung. Und das wäre auch eine tragische Diskussion, die, also bei aller Kritik, die ich nun wirklich an Brüssel habe, die ich für also die halte ich nicht für zielführend. Und Deutschland als Industrienation ist auch in einer anderen Position als England, die schon vor 20, 25 Jahren deindustrialisiert haben und im Grunde genommen ein reines Dienstleistungswirtschaftsmodell heute haben, von dem sie leben.
In Deutschland.
Deshalb übrigens England, man sollte das Land nicht unterschätzen, denn die haben das hinter sich, was die Deutschen noch immer vor sich haben und mittendrin sind, nämlich die durch technologische Veränderungen, wir wissen auch nicht, was KI auslösen wird, schleichende Deindustrialisierung. Was uns zu Deutschland bringt und dem anderen großen Thema, zumindest für die Deutschen im Ausland interessiert das keiner, nimmt auch überhaupt keiner wahr, wird auch nicht im Ausland jetzt als großer, genialer Befreiungsschlag bejubelt, die Rentenreform, die die Kommission vorgelegt hat und die überraschend eine fast ja schon ja einheitliche, freundliche Aufnahme durch die beiden Regierungsparteien erfahren hat und übrigens sehr wenig Kritik, also als ob Kritik jetzt nicht mehr erlaubt wäre in Deutschland. Ja. Und dann fühle ich mich doch sofort aufgerufen, mit dir an dem Ding herumzumäkeln, weil wenn es keiner macht, müssen wir es eben machen.
Ja, wie beurteilst du diese Reform inhaltlich? Ja, wollte ich gerade fragen.
Ja, sagen wir mal so, diese Reform ist der Einstieg, das muss man wirklich sagen, in den Ausstieg aus dem, sagen wir mal, Wohlstandsstaat Bundesrepublik Deutschland nach 45. Das ist vielleicht auch ihre größte Stärke, dass sie eine gewisse, sagt so, Kinder, wir haben das Wirtschaftswachstum nicht mehr, also können wir auch nicht mehr so viel verteilen wie früher. Das finde ich, diese Grunderkenntnis darin und auch in der Diskussion ist vernünftig. Aber die Deutschen haben ja so eine masochistische Ader. Ich meine, in Deutschland, auch wenn du die Zeitung liest, wir brauchen mehr Zumutung. Also die Wähler müssen sich an Zumutung gewöhnen. Damit meinen Journalisten immer, also wahrscheinlich für alle außer ihnen selber, muss irgendwas gekürzt werden. Gesundheitsvorsorge, Renten oder weiß ich, Löhne oder sonst etwas. Das ist das Drama der deutschen Politik, dass sie noch niemals verstanden hat, dass das Problem Deutschlands heute nicht mal der Sozialstaat ist. Ob der jetzt zu groß oder zu klein ist, können wir endlos darüber diskutieren. Sondern das Problem Deutschlands ist, dass es keine vernünftige, zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik hat und dass es sich schwer damit tut, die dramatischen Veränderungen der Digitalisierung für sich selber zu akzeptieren, sodass die Bundesbahn stehen bleibt, weil irgendein Kommunikationssystem aus den 90ern irgendwo ein Loch hat. Aber meine Kritik an der Rentenreform besteht ja zunächst mal darin, es stimmt ja gar nicht, dass die Rente in Deutschland in den letzten 20 Jahren das Problem im Sozialstaat ist. Also der Anteil der gesetzlichen Rentenzahlungen am Bruttosozialprodukt ist eigentlich seit 20 Jahren relativ konstant irgendwo bei knapp 11-12%, also rund 9,5% durch diese Umlagen, dann nochmal 2,7%, die der Staat dazu schießt. Zum Teil aber auch, weil er noch immer mehr reingetan hat. Mehr Witwenrente, mehr Mütterrente, Kindererziehungsjahre und so weiter. Also dieser, die Deutschen haben ja noch bis vor 10 Jahren nur mit dem Füllhorn verteilt oder bis vor 3-4 Jahren. Meine Kritik setzt sich an 3 Punkten an. Erstens, es ist keine Änderung des Systems. Was Sie jetzt machen ist, Sie erhöhen ja faktisch die Rentenbeiträge, indem diese Altersansparsäule da reingebaut werden soll. Die werden dann im Schnitt bei 22% oder 21% liegen, irgendwann nicht mehr bei 18,6 wie jetzt. Das ist eine 21-prozentige Steuer auf Arbeitseinkommen und die ist nicht progressiv, die schlägt zu ab sofort. Deshalb diese paradoxe Idee, wir schaffen die Minijobs ab mit 600 Euro, die müssen jetzt, also nicht, die werden nicht abgeschafft, aber die sind jetzt auch sozialversicherungspflichtig. Ja, dann werden sie auf einmal 30% plus teurer, also funktionieren sie nicht mehr. Das ist doch ein völlig idiotisches System und das ist meine Hauptkritik. Die laufen also alle rum, auch in der Kommission und sagen, wir haben jetzt die Rente zukunftsfähig gemacht. Das halte ich für einen Treppenwitz, weil du kannst heute sowieso in dem Umfeld von künstlicher Intelligenz, in dem Umfeld von Robotik, in dem Umfeld von dramatisch verändernden Wirtschaftsbedingungen überhaupt nicht mehr kalkulieren, was eigentlich für einen Arbeitsmarkt und sonstige Umfeld du dich in 5 Jahren bewegst. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist viel zu hoch. Aber eines können wir absehen. Robotik und KI wird zu einem Wettbewerb des menschlichen Arbeitsfaktors. Und zwar in viel höherem Maße als bisher. Mhm. Und was machen wir? Wir haben ein Sozialversicherungssystem, in dem sozusagen die gesamte Belastung am durchschnittlichen Arbeitseinkommen hängt. Also sobald du auch nur irgendwas verdienst, musst du zumindest mal diese 30% bezahlen. Heißt immer, der Arbeitgeber bezahlt die Hälfte. Das ist natürlich Bullshit. Der Arbeitgeber zahlt die Hälfte. Das ist wie, als wenn er schon deine Steuer vorweg bezahlen würde. Der könnte dir das auch als Gehalt auszahlen. Der normale, die Belastung für einen normalen Arbeitnehmer liegt sofort, ab jetzt schon bei 600 Euro im Monat bei 30%. Das ist doch Irrsinn. Völliger Irrsinn. Und dann ist es irgendwo, gibt es dann einen Deckel bei 80.000, 90.000 Euro und alles danach zahlt dann nicht mehr. Hm. Das Schweizer System ist ja völlig anders, wie ich leidvoll erfahren musste. Man bezahlt immer, glaube ich, was 5,5% unbegrenzt mit seinem Einkommen. Was ich übrigens für das bessere System halte. Wir müssen eine wirkliche Reform des deutschen Rentenversicherungssystems beginnt damit, dass du aufhörst, alle Kosten der Rentenversicherung, also des Umlageverfahrens, als eine Sondersteuer, ich nenne es eine Sondersteuer für Durchschnittsverdiener, also für Normalverdiener zu organisieren. Damit machst du Arbeit unnötig teuer. Und diese Arbeit wird bedroht von einem KI-Roboter, der überhaupt keine Sozialabgaben bezahlt und das Unternehmen, das ihn einsetzt und damit einen Menschen substituiert, auch noch einen deutlich niedrigeren Steuersatz für die Gewinne zahlt, als die Menschen sogar selber, selbst ohne die Sonderabgabe in die Sozialversicherungssysteme. Meiner Meinung nach brauchen wir eine radikale Reform der Finanzierung des Systems, die in viel weiterem Maße geht als das, was sie machen. Das Zweite ist, der wirkliche Konflikt zeichnet sich ab. Das ist der zwischen normalen Arbeitnehmern und Beamten. Normale Arbeitnehmer müssen jetzt Angst vor KI haben. Normale Arbeitnehmer müssen jetzt noch mehr dafür bezahlen, dass ihre Rentenansprüche kaum steigen. Und die Beamten bleiben außen vor. Mhm. Dieser Konflikt wird in Deutschland groß werden in den nächsten Jahren. Jetzt haben die das erstmal entschärft, weil die Politiker sich sozusagen vor ihre Beamten geworfen haben und gesagt haben, Politiker kommen jetzt auch in die Rentenversicherung rein. Das wirst du nicht durchhalten können. Und mein drittes und letzte Beobachtung ist, so, alle reden vom Schweden. Da gibt es ein, also dieses schwedische System, wo das Umlageverfahren mit einem Kapitalbildungsverfahren verbunden ist. Und die Deutschen, und das ist fast schon mehr eine humoristische Einlage von mir, sorry, 40 Jahre lang bin ich durch das Land gelatscht als junger Banker, als junger Banker und habe gesagt, wir sollten eine kapitalmarktgedeckte Säule in die Altersversorgung mit einbeziehen. Kein Mensch in Deutschland wollte auch nur annähernd darüber diskutieren. Jetzt haben sich alle darin verliebt Und jetzt berechnen Sie schon, welche gigantischen Gewinne der deutsche Durchschnittsverdiener, wenn er zum Aktienzwangssparen, das ist ja Aktienzwangssparen, was Sie da neu einführen, genötigt wird, in den nächsten 30, 40 Jahren machen werden. Mit was? Mit den Daten der letzten 30, 40 Jahre, die, wie wir wissen, die größte Börsenhaus so ungefähr war, die es gegeben hat. Und alle Börsen sind an den Höchstständen. Also man möchte fast sagen, man muss die Aktien verkaufen, weil die Deutschen steigen jetzt in großem Stil in den Aktienmarkt ein. Und ich finde auch den Vergleich mit Schweden ein bisschen hilflos. Wir sagen, oh, wir haben ein Demografieproblem und das lösen wir jetzt, indem wir einen Aktiensparplan aufstellen. Vor 30, 40 Jahren ging es mehr darum, nicht wegen des Demografieproblems, sondern damit Durchschnittseinkommen an der Kapitalentwicklung partizipieren. Das war mehr eine Gerechtigkeitsidee neben allem anderen. Jetzt soll plötzlich der Aktienmarkt soll die demografische Versorgungslücke ausgleichen. Na, das finde ich eine tolle Idee. Schweden, das sind 10 Millionen Menschen. Deutschland sind 84 Millionen Menschen. Eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Deutschland hat ein Demografieproblem. China hat ein Demografieproblem. Japan hat ein Demografieproblem. Südkorea hat ein Demografieproblem, das schon gar nicht mehr rettbar ist. Die sind rettungslos verloren, was ihre Demografie betrifft. Amerika hat ohne Zuwanderung auch ein Demografieproblem. Frankreich hat ein Demografieproblem. Italien hat ein Riesendemografieproblem. Spanien riesen. Ganz Europa hat eigentlich haben alle ein Demografieproblem. Aber das lösen wir jetzt alle dadurch, dass wir Aktien kaufen. Wir versuchen also ein realwirtschaftliches Problem, also Demografie. Es gibt keine nachwachsenden sozusagen Arbeitskräfte mehr. Versuchen wir durch ein finanzwirtschaftliches Konstrukt zu lösen. Das halte ich, Entschuldigung, dass ich das so direkt und hart sage, für schwachsinnig. Mhm. Das spricht nicht gegen eine kapitalgedeckte Altersversorgungskomponente. Aber du kannst doch ein weltweites Demografieproblem nicht damit lösen, dass einfach alle Aktien kaufen. Irgendjemand muss es ja doch produzieren. Mhm. Es ist ein realwirtschaftliches Problem, bevor es ein finanzwirtschaftliches ist. Mhm. Das sind so meine drei Kritikpunkte daran. Und wie gesagt, ich finde es halt lächerlich, dass die Schweden haben das 2000 eingeführt. Die haben 25 Jahre super Boommarkt. Mal gab es natürlich die Krise 2008, aber du musst dir mal die Indizes anschauen in den letzten 26 Jahren. Das war schon außergewöhnlich. Also solche Aktienkursentwicklungen hat es selten gegeben in dieser Deutlichkeit wie in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Mhm. Auf dem Höhepunkt des Marktes, um ein Problem zu lösen für 84 Millionen Menschen, das wirklich relevant ist, und das ist Demografie.
Ja, aber glaubst du, ich hatte einen anderen Gedanken noch, und zwar, du hast ja gesagt, in Zeiten von KI und Robotics, wo man sowieso nicht weiß, wohin die Reise geht, welche Jobs da überleben, wie man überhaupt noch, wer überhaupt noch arbeiten kann und in welcher Form, ist es da überhaupt nötig, so etwas Großes anzustoßen, etwas lösen zu wollen, wo man sowieso nicht weiß, wie schnell und rasant jetzt das in Zukunft vor sich gehen wird, was für Probleme da auf einen zukommen, ist das jetzt überhaupt, wenn man das grundsätzlich mal jetzt anschaut, ist das überhaupt nötig? Diese Rentenreform ist da überhaupt anzustoßen mit all diesen ungewissen Variablen, die da noch mit einspielen, die in Zukunft da vielleicht noch relevant werden?
Naja, es ist schon an der Zeit für Deutschland, sein Rentenversicherungssystem zu adjustieren. Mhm. Zum Teil auch dadurch, weil die Politik es bis zuletzt überlastet hat. Also noch vor dieselbe Regierung, die jetzt diese Rentenreform macht, hat noch vor einem Jahr die sogenannte Mütterrente eingeführt. Das ist ja auch eine löbliche Angelegenheit. Das Problem ist, sie hat immer mehr Kosten in dieses System, also Sozialkosten in das System gedrängt und sich dann gewundert, oh, das wird ja teurer. Genauso wie die massive Migration in die Sozialsysteme, wie im Gesundheitsbereich und auch in die sozialen Sicherung, Grundsicherungssysteme statt in den Arbeitsmarkt Deutschland belasten. Aber ich möchte es anders beantworten. Ich finde, wir müssen viel radikaler sein. Das ist ja keine radikale Reform. Ja, gut, da wird dann irgendwie jetzt so ein Sparding eingeführt und alle dürfen Aktien kaufen. Das ist da auch was Schönes. Nein, sie müssen Aktien kaufen. Sorry, nicht dürfen. Sie müssen. Das ist jetzt staatlich angeordnetes Aktien kaufen. Lustig übrigens in einem Land, in dem die Sparquote eh eine der höchsten ist. Also wenn Deutschland ein Problem nicht hat, dass es keine Nettoforderung gegen den Rest der Welt erworben hat, die ja eigentlich dazu dienen sollten, dann den deutschen Wohlstand der Zukunft zu sichern, dass das deutsche Finanzsystem so brustschwach, altmodisch und verkorkst ist, dass es halt keine gute Geldanlage organisiert, das lassen wir mal auf dem anderen Blatt stehen. Nein, das ist nicht radikal genug. Das ist ja meine These. Wir müssen weg von einem Sozialversicherungssystem, das einzig und allein den einfachen Arbeitnehmer als belastet. Du kannst nicht mehr mit, du belastest die Einkommen zwischen 30 und 90, 100.000 Euro, da wo die meisten Menschen, meisten Menschen arbeiten, belastest du überproportional. Wie gesagt, du musst die Minijobs abschaffen, weil wenn du für 600 Euro arbeitest, zahlst du 30% Sozialabgaben plus. Demnächst noch mehr. Ja, ist, glaube ich, eher schon 40, sind ja schon 40%. Ich komme da immer gar nicht mit, wenn der Arbeitgeber-Arbeitnehmeranteil. Also Deutschland hat eine ungeheure Belastung durch dieses System. Ja, es sind 40%. Und damit haben sie diese Minijobs abgeschafft, die aber in vielen Bereichen Unternehmen helfen und anderen. Ich finde, du musst dieses System radikal neu denken, nicht immer mit einer Schraube da. Und jetzt Schweden ist so toll, also machen wir, was Schweden gemacht hat. Ich meine, also da muss ich sagen, da hat die Schweiz ja schon einen viel besseren Ansatz mit dem Drei-Säulen-System. Ja, du hast eigentlich eine Art Steuer. Ich sehe ja, diese AHV-Abgabe ist eine Steuer, die bezahlt jeder. Unbegrenzt. Wenn du 5 Millionen verdienst, zahlst du 5,5% auf 5 Millionen. Damit werden aber dann die normalen Einkommen nicht übermäßig davon belastet. Wo also in der Schweiz jemand für die AHV 5,5% abführt von 100.000 Franken, führt in Deutschland Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen 20% ab. Und das ist dann, dasselbe kommt dann noch bei der Krankenversicherung dazu, die Kopfprämie, die die Schweiz hat, versus auch da dem deutschen System. Also, und dann die beiden Säulen, die sehr vernünftig aufgebaut sind, sodass du auch Kapitalmarktinvestitionen tätigen kannst mit der zweiten Säule. Also ich finde, die Schweiz hat da schon das bessere Modell und ich würde an deutscher Stelle viel radikaler rangehen, weil Deutschland. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, die junge Union feiert das jetzt so ungefähr. Oh, Generationengerechtigkeit, so ein Quatsch. Wenn ich heute 23 bin und mache mir Sorgen über meine Altersvorsorge, bin ich sowieso auf dem falschen Planeten. Wenn du 23 bist, musst du dir Sorgen darüber machen, dass du die nächsten 30, 40 Jahre anständig bezahlte Arbeit bekommen wirst und dabei nicht vom Staat ausgepresst wird wie eine Zitrone, um ein nicht mehr funktionierendes System am Leben zu halten und dich im Wettbewerb mit Robotik befindest. Was mich zu meinem letzten Punkt, China bringt. In China hat ein Riesendemografieproblem und sie reagieren. Ihre Wette ist anders.
Wie?
Ihre Wette ist Robotik. Wir haben da schon mal drüber gesprochen hier und ich komme noch einmal drauf zurück. Die Chinesen nehmen eine Riesenwette. Sie investieren wie kein anderes Land in Robotik. Mein Sohn, der letztens China bereist hat, erzählte mir, im Hotel wird der also statt Roomservice, bringt er da so ein rollender Roboter dein, weiß ich, die Flasche Wasser, die du dir im Roomservice bestellst. Da wird, also, sie ersetzen mit KI und Robotik, was sie nur können. Die Diskussion darüber, dass das Effekte, Sozialeffekte am Arbeitsmarkt auslösen kann, wegen Arbeitsplatzverlust, läuft auch in China. Die Wette der Chinesen ist auf zwei Dingen aufgebaut. Erstens, China sieht sich im Systemwettbewerb mit Amerika und sagt, wir müssen in der KI wettbewerbsfähig bleiben oder sogar noch besser werden als die Amerikaner. Und das hat einen Preis und das Risiko gehen wir ein, also gewisse Verwerfungen am Arbeitsmarkt. Und zweitens sagen sie, angesichts der auch gerade in China relativ dramatischen demografischen Perspektive, brauchen wir sowieso einen anderen Ansatz, weil wir müssen eine Zukunft gestalten mit weitaus weniger jungen Erwerbstätigen, die in den Arbeitsmarkt treten. Ich finde, man sollte sich das genauer anschauen. Natürlich sind die Chinesen auch ein bisschen Falschspieler. Sie kompensieren das Ganze dadurch, dass sie mit der aggressivsten Exportoffensive der letzten 20 Jahre, in den letzten ein, zwei Jahren sozusagen, die Welt mit billigen Gütern, über Industriegütern überschwemmen, um die Industriearbeitsplätze zur selben Zeit am Leben zu erhalten. Das ist eigentlich so eine Art, ich mache mein Problem zum Problem der Nachbarn. Das ist übrigens absolut nicht fair, aber die EU hat noch keine Antwort darauf gefunden. Nur der Grundansatz zu sagen, das Demografieproblem muss ich auch technologisch angehen. Und der zweite Grundansatz, ich möchte eine eigene KI-Industrie haben, finde ich sehr wohl lobenswert. Und da könnten wir als Europäer was von lernen. Denn statt jetzt hier hunderte Milliarden in irgendwelchen Unsinn zu vergraben, zum Glück werden ja ein paar Fregatten in Deutschland nicht gebaut, müsste eigentlich die Europäische Union darüber nachdenken, wie sie sich von Amerika entkolonialisiert. Wir sind die digitale Kolonie der Vereinigten Staaten von Amerika und bei allem Liebe zu dem Land, Bewunderung und Respekt vor der amerikanischen Demokratie, es wird uns nicht gut bekommen, wenn wir in dieser Situation verharren. Und das sind die zukunftsorientierten Sachen. Und irgendeine Rentenversicherungsdiskussion, finde ich eher, ja, die wird sowieso Jahre dauern, bis diese Effekte greifen. Das geht dann langsam dies und jenes. Ich glaube, wir müssen viel radikaler rangehen. Wir müssen viel radikaler denken. Mhm. Wir sind gefangen in der alten Industriewelt des 20. Jahrhunderts, in der Deutschland so erfolgreich war. Wie? Und haben keine Zukunftsvision. Die Politik hat auch keine. Und Gürtel enger schnallen.
Ja. Wie kann man sich von dieser Abhängigkeit, von diesem Koloniestatus, wie kann man sich da noch lösen? Gibt es da irgendwie einen Lichtblick? Wir fragen ja immer nach dem Positiven hier auch. Oder gibt es da überhaupt noch einen, ja, es gibt ja immer einen Weg zurück, aber die Frage ist, wie? Wie kommt man da raus? Wie kann man da diesen Rückstand, wie kann man eigenständig aufholen? Als Deutschland, als Europa auch?
Ja, wir haben ja ein paar positive Sachen. Ich meine, wir haben auch in Deutschland eine viel dynamischere Start-up-Szene jetzt als noch vor 10 Jahren. Wir haben viel zu wenig Risikokapital. Das hängt damit zusammen, dass wir auch im Finanzsystem, wir hängen an der alten Versicherungsbranche, wir hängen an dem alten Bankensystem. Wir hängen einfach in der Vergangenheit des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt auch eine Menge neuer Dinge, die passieren. Eine wirklich dynamische Start-up-Szene in Deutschland, insbesondere gerade im Technologiebereich, auch um München herum, auch von den Unis. Schweiz zum Beispiel, die ETH gilt als eine der erfolgreichsten Startup-Kaderschmieden Europas. Also es gibt eine ganze Menge Lichtblicke und das ist da, wo ich jetzt den Sinn der Europäischen Union sehen würde. Statt die 30. Regulierung mit irgendeiner Arbeitsplatzabgabe oder sonstigen Gerechtigkeits-Pseudo- und sonst was Verordnung zu installieren oder immer mehr Macht nach Brüssel ziehen zu wollen, um imperiale Größe nach außen zu positionieren, wäre es sehr viel schlauer, wenn wir jetzt wirklich diese Plattform EU nutzen würden und sagen würden, wir machen jetzt ein gigantisches Programm, das Risikokapital bereitstellt und das Investitionen vorsieht, in dem Unternehmen sich Europa weiterentwickeln können. Ich glaube, und ich habe nicht die Antwort, also wenn ich alle Antworten hätte, Gott, wäre mein Leben ja auch viel schöner, aber ich glaube, die wirkliche Herausforderung für die EU, um ihre eigene Existenz zu legitimieren, besteht darin, mit den Nationalstaaten zusammen eine Zukunftsvision zu entwickeln für Wirtschaftswachstum und nicht dieses endlose Gelaber von ihren Werten, die sie überall in die Welt exportieren wollen, dem Dauer, ja fast schon, man hat schon gesagt, die brauchen inzwischen den Dauerkonflikt mit Russland zur Eigenlegitimation und auch drittens der ständigen Neuerfindung irgendwelcher Gesetze, die das Leben aller noch schwerer machen. Das ist leider, was für mich aus der EU geworden ist. Aber du könntest es ja auch anders angehen. Und wenn diese Zukunftsvision nicht gebracht wird, sondern wirklich dieser Tenor dieser einen Zeitungsartikels in Deutschland, es ist jetzt Zeit für Zumutung. Ja, Zumutung. Was ist das überhaupt für ein unsinniger Ansatz? Zumutung. Was ist eine Zumutung? Die wahre Zumutung für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere für die normalen Arbeitnehmer, wird eine KI-getriebene potenzielle Revolution sein, die Arbeitsplätze in den nächsten 5 bis 10 Jahren gefährdet, in einem Maße, wie wir uns das noch gar nicht vorstellen können, hoffentlich auch neue entstehen lässt, aber die wirkliche Zumutung ist die Bereitschaft zur Veränderung mit Wachstum, nicht Gürtel enger schnallen, Selbstkasteiung, das Lieblingstätigkeit der deutschen Journalisten ist das Volk zur Self-Flagellation, wie die Engländer das nennen, sich selber sozusagen morgens zu quälen, aufzufordern. Ich finde das irgendwie so dieses, ja, wir können uns die Rente nicht mehr leisten, die ist ja gar nicht mal so hoch in Deutschland. Die gesetzliche Rente ist ja eher im internationalen Vergleich recht niedrig. Mhm. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen mehr positive Zukunftsideen entwickeln als das.
Also ich fasse kurz zusammen, so wie ich jetzt dich verstanden habe. Ist sehr interessant. Ich nur kurz auf den Punkt. Also es bräuchte in Europa, in der EU bräuchte es zum einen mehr Freiheit für die Nationalstaaten, dass da die Ideen sprudeln, mehr Wettbewerb zwischen den Nationalstaaten.
Dezentralität.
Ja. Mehr Wettbewerb. Und auch mehr Mut. Das ist dein Appell, dein Plädoyer für mehr Europa, für ein besseres Europa.
Und eine Ehrlichkeit mit den Bürgern, nicht im Sinne davon, wir können uns den Sozialstaat eh nicht mehr leisten, das weiß ich nicht, das wird die Zukunft zeigen, sondern wir können es uns nicht mehr leisten, weitere Jahre faktisches Nullwachstums. Dann gibt es auch keinen Kuchen, dann gibt es auch nichts zu verteilen. Und dann gibt es nur noch Verteilungskämpfe. Und diese Verteilungskämpfe sind die größte Bedrohung, meiner Meinung nach, für unsere gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und die werden kommen. Und ich sage dir, mit dieser Rentenreform kannst du nur noch sagen, Kinder, dann könnt ihr doch als Normalverdiener nicht mehr bereit sein, den Privilegien der Beamten zuzugucken. Die können nicht entlassen werden und lachen sich schon kaputt, weil sie wissen, dass sie so eine hohe Rente in 30 Jahren kriegen und müssen keine Abgaben leisten. Mhm. Werden auch nicht zum Aktienzwang sparen, verdonnert. Das müssen die einfachen Arbeitnehmer. Ich finde das so lustig. Die Engländer haben früher immer schon zu mir gesagt, wenn die Deutschen gefeiert haben, also Karneval oder so, dann hieß das immer verordnetes Feiern. Feiern auf Befehl, haben sich die Engländer immer drüber kaputt gedacht. Gesagt, jetzt ist Karneval, jetzt sind wir Deutschen lustig. Ja, lustig sein auf Befehl. Und jetzt ist das neue Motto, die neue Befehlslage aus Berlin ist jetzt Aktien kaufen auf Befehl. Das finde ich doch auch mal eine tolle Entwicklung in der deutschen Gesellschaft.
Liebe Lady, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und bis zur nächsten Ausgabe, bis nächste Woche bei Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Danke.
Danke, bis dann. Tschüss.